Ich grüße auch alle ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen und ich bitte zu entschuldigen, dass ich ohne Talar hier stehe, aber da kriegt man so ein bisschen das Gefühl vom ICE fahren und ich habe gemerkt, mir bleiben auch nur zwei Möglichkeiten, also entweder mache ich es auch wie die Bahn, dass ich sage, ich muss einen neuen Talar mir anschaffen, eine andere Klimaanlage sozusagen, es gibt da Tropentalare, die sind dann auch bis 38 Grad ausgelegt. Meiner ist, glaube ich, nur bis 32 Grad ausgelegt. Oder ich würde halt hier im Wasser sozusagen stehen. Aber das ist schon Thema der Predigt. Also, ich bitte mal, da nachzusehen. Und ich denke, die Predigt geht auch so. Matthäus 14, da sind wir schon gewesen. Das haben wir schon in der Schriftlesung gehört. Diese Szene am See Genezareth spielt sich das ja ab, dass Jesus 5000 Männer plus, muss man sagen, immer 5000 plus, muss man eigentlich sagen, die Frauen und die Kinder satt macht. Und das war sozusagen das, was vorab geschehen ist. Und ich lese jetzt gerade das, was im Anschluss passiert, von Vers 22 an bis Vers 36. Also, Matthäus schreibt, nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. »Es ist ein Gespenst«, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt. »Nicht«, rief er, »ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Da sagte Petrus, »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Komm«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette mich!« Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du gezweifelt?« Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, »Du bist wirklich Gottes Sohn.« Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Glaube in stürmischer Zeit. So mal die Überschrift für diese Predigt. Aber zunächst einmal die Frage, welches Bild von Glauben haben wir eigentlich? Also welche Vorstellung haben wir, wenn wir an Glauben denken? Und Josephine Brosche hat schon zum Eingang mal ganz kurz so ein bisschen skizziert, so auf dem Wasser mit der Luftmatratze oder was waren die anderen Dinge? Schon wieder vergessen. Andere fühlten sich ganz pudelwohl. Nein, das ist das falsche Wort. Also waren wie Fische im Wasser, wie auch immer. Also ich habe meine eigenen Bilder mitgebracht. Vielleicht können wir uns da wiederfinden. Das eine ist das erste Bild, was wir hier schon sehen, ist eben dieses idyllische, diese idyllische Bootsfahrt. Ja, dass man wirklich sagen kann, es ist wunderbares Wetter. Und vielleicht noch ein paar Vöglein, die am Zwitschern sind. Und haben wir die Vorstellung davon, dass Glaube so etwas ist, das solch einer Bootsfahrt gleicht und man so gemächlich dahin fährt auf dem See, ein bisschen rudert, aber auch nicht zu anstrengend. Das mag so die eine Vorstellung sein, die man vom Glauben haben kann. Und die andere Vorstellung wäre eben die, ich mache das so ein bisschen schwarz-weiß-mäßig, wäre die von diesem Bild jetzt hier. Also das ist mehr so ein Kampf im Wasser, oder? Dass man sagt, also es ist so wie eine Kajakfahrt im Wildwasser und man muss aufpassen, dass man eben nicht kippt und dass man nicht rechts oder links am Ufer, meistens ist das ja sehr felsig dann auch in diesem Wildwasserbereich, dort irgendwo anstößt. Und ich weiß nicht, also nochmal gefragt, ja, welche Vorstellung von Glaube haben wir? Wo würden wir eher hin tendieren? Was wäre so eher unser Wunsch zu sagen, ja, ich wäre froh, wenn mein Glaube sich also in dem ersten Bild wiederfindet? Oder sagen wir doch, Glaube, das ist so mehr dieses zweite Bild für mich. Wo sehen wir uns? Das ist ganz interessant. Damit möchte ich mal so beginnen. Also Paulus, der hat ja nun wirklich Glauben gelebt, der konnte dem Timotheus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12 sagen, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Also der sieht durchaus das Glaubensleben als einen Kampf. Und er fasst das sogar in diesen sportlichen Vergleich und sagt, also bei ihm ist dieses Bild wirklich, diesen Kampf ist sozusagen der Kampf in der Laufbahn. Und er sagt, wenn du diesen Glaubenskampf gewinnst, dann kriegst du auch einen Siegeskranz, so wie die Sportler in der Arena einen Siegeskranz oder Siegespreis erhalten. Also für Paulus gehört zum Glauben der Kampf dazu. Die Szene in Matthäus 14, die schildert zunächst einmal etwas ganz anderes. Ich möchte es mal nennen, eine Feierabendszene. Also Jesus, der hat den Tag über so gewirkt, wie wir ihn kennen, so als Jesus eben. Er hat Leute geheilt, er hat zu den Leuten gesprochen, er hat ein Wunder gewirkt, 5000 und plus satt gemacht und jetzt eigentlich so Feierabend. Ja, die Jünger sollen ihren Feierabend haben und die Leute sollen ihren Feierabend haben und Jesus möchte eigentlich auch Feierabend machen. Und vielleicht ist das ja auch schon wieder so diese Falle, dass wir denken, ja, das wäre eigentlich schön, wenn mein Glaube dahin geführt wird, dass es so eine Art Feierabendglaube ist, man die Seele und die Füße baumeln lassen kann. Also die Jünger werden ins Boot gesetzt. Jesus sagt, fahrt schon mal vorne raus. Und Jesus geht nochmal auf einen Berg, einsame Stelle, um nochmal ungestört beten zu können, nochmal mit dem Vater das Tagesgeschehen zu reflektieren können. Und dann passiert es eben, Matthäus schildert es, aus dieser Feierabendstimmung, da wird nichts. Für die Jünger jedenfalls. Diese Überfahrt am See, vielleicht muss man das noch mal ganz kurz, habe ich jetzt leider keine Folie, wäre es aber vielleicht mal wert, sich das mal vorzustellen, wo die da eigentlich sind. Also man kann sich vorstellen, der See Genezareth hat so ein bisschen die Form von einem Ei. Ja? Und das, wo sich das jetzt hier in Matthäus 14 abspielt, das ist der Teil, den wir immer köpfen am Morgen. Ja? Also dieser oberste Teil. Und dann kann man eben da, wo man geköpft hat, das wäre sozusagen die Luftlinie, die konnte man mit dem Boot dann schnell hin und her fahren. Oder alternativ war, man geht quasi über die Eispitze oben drüber, ja, dann kann man laufen. Und deshalb auch Matthäus 14 immer so diese Frage, also der eine, die fahren mit dem Boot, Jesus wäre dann quasi über die Eispitze rüber gelaufen, das ging auch, aber es dauert ein bisschen länger. So muss man sich das vorstellen. Eigentlich eine Sache von einer Stunde Überfahrt. So an dieser Spitze da oben, aber daraus wurde nichts. Mitten auf dem See, berichtet Matthäus, Wind und Wellen. Schwierige Situation, sollte man meinen. Aber, und das ist schon eine Frage, die ich stellen möchte, was ist eigentlich der größte Feind für unseren Glauben? Und vielleicht würde man spontan sagen, so von dieser Geschichte her, ja, wenn man in solche schwierigen Situationen gerät, wie eben Wind und Wellen und Jesus ist nicht da und es ist Nacht und man weiß nicht, was kommt als nächstes auf mich zu. Aber ich möchte mal an eine andere Szene erinnern, das ist dann, genau, die zweite Folie da, dass ich sage, ist es wirklich der Feierabend oder ist es wirklich Wind und Wellen oder ist es nicht mehr der Feierabend? Diese Feierabendstimmung, die unserem Glauben gefährlich werden könnte. Jesus sagt an anderer Stelle, nämlich im Kapitel davor, in Matthäus 13, sagt er, dass der Alltag letztlich der größte Feind unseres Glaubens ist. Ich denke an dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da ist ganz interessant, dass Jesus nämlich sagt, so in diesem dritten Bereich, den er erwähnt, da sagt er, ich lese es mal, Matthäus 13, 22, wieder bei anderen, sagt er, ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Also das Bild, Dornengestrüpp, da ist Samen gesät worden. Und dann erklärt er und sagt, sie hören zwar die Botschaft, also Menschen hören die Botschaft, aber sie hat bei ihnen keine Wirkung. Weil, und jetzt kommt das Interessante, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt. Das ist das Interessante, dass Jesus sagt, was wirklich unserem Glauben gefährlich wird, das sind nicht diese stürmischen Zeiten, nicht die Zeiten von Wind und Wellen. Eigentlich im Gegenteil. Die Alltagsdinge, die Alltagssorgen, diese Feierabendstimmung, die birgt die Gefahr, dass unser Glaube ja eben genauso ruhig und, ja, wie soll ich sagen, satt wird, wie so ein Feierabend eben sein kann. Und dadurch der Glaube oder die Botschaft vom Glauben in uns erstickt wird. Nun nochmal zurück zu unserer Szene auf dem See. Das ist ja auch so eine Sache, dass die Jünger geraten in Not und Jesus ist nicht da. Und das kennen wir ja vielleicht auch aus unserem Leben, dass wir sagen, man hat so den Eindruck, jetzt ist man in Not geraten, in welcher Lebenssituation auch immer wir stecken. Und man sagt, jetzt ist er nicht da. Jetzt hat er mich irgendwie alleine losgeschickt und er ist nicht da. Und er lässt auf sich warten. Und das ist manchmal so, dass Jesus das so macht, dass er auf sich warten lässt. Warum bloß? Könnte man mal überlegen. Warum lässt Jesus oft Leute auf ihn warten? Also es ist nicht nur hier so, dass es heißt, erst als der Morgen dämmert, taucht Jesus auf. Also da haben die schon eine ganze Nacht, hatten die schon Zeit, Panik zu haben. Ganz ähnlich ist der Fall auch in Johannes 13, wo Jesus Lazarus heilt und die Schwestern Martha und Maria, die haben ja auch nach Jesus geschickt und er kommt und kommt nicht, ja. Irgendwie typisch Jesus. Und vielleicht ist das auch das, was wir gerade in unserem Gebetsleben erleben. Wir beten, aber wir müssen warten und warten und warten. Aber ich glaube, dass da Sinn dahinter steckt und dass Jesus uns damit auch ermutigt, mehr und mehr von ihm zu erwarten. Jesus kommt. Und das möchte ich so ein bisschen unter den zweiten Punkt stellen. Wie wird man ein Glaubensheld? Da sind eigentlich die Anführungszeichen, sage ich mal, vergessen gegangen. Wie wird man ein Glaubensheld? In Vers 26 heißt es, als sie ihn auf dem Wasser gehen sehen oder sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. So sind die Jünger. Sie schrien vor Angst. Ich finde das ganz gut, dass sie nicht sagen, ach ja, da kommt er ja auf dem Wasser und rechter Hand hat er seine Schuhe, linke Hand hat er seine Strümpfe, es muss ja nichts nass werden. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat mit der Hütte, der kennt das ein bisschen, wie man übers Wasser geht. Nee, das sind sie nicht, solche Glaubenshelden, die sofort sagen, claro, da kommt er, unser Herr Jesus, wie immer übers Wasser gelaufen. Ehrlich gesagt gefällt mir die Szene auch deshalb so gut, weil sie zeigt, wie glaubwürdig die Bibel ist. Die schreien, Mensch, Männer sind das, die schreien. Das sind Männer, das sind keine Kinder, die da sagen, ein Gespenst. Das sind Männer, die schreien, ein Gespenst auf dem Wasser. So ehrlich, So glaubwürdig ist die Bibel. Das wird nicht verheimlicht, das wird nicht glatt gebügelt. Die Jünger sind wirklich so gewesen. Sie schrien vor Angst. Wunderbares Buch, das das so ehrlich wiedergeben kann. Und dann, Jesus, erschreckt nicht, sagt er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und nun möchte ich auch was aufmerksam machen. Können ruhig schon die nächste Folie sehen. Es kommt dann gleich auf dieses kleine Wörtchen, komm an. Jetzt stelle ich mir mal diese Situation vor, wir wären da alle in dem Boot. Es wäre ziemlich unruhiger Seegang, Wind und Wellen, wie gesagt. Und man hat eben noch gedacht, da kommt jetzt auch noch ein Gespenst. Und Jesus sagt, also ich bin's, keine Angst. Was wäre denn unsere Reaktion auf Jesus? Und ich versuche mal wieder auch ganz ehrlich zu sein. Also ich glaube, wenn ich in dem Boot gesessen hätte, ich hätte gesagt, Jesus, komm schnell ins Boot und dann sorg dafür, dass hier wieder alles schön ruhig wird, damit wir wieder so Feierabendstimmung haben. Das wäre gut, Jesus. Also komm ins Boot. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur meine Vorstellung davon ist, sondern dass das vielleicht doch ein paar auch denken, die sagen, ja, das wäre doch eigentlich ganz gut, wenn man in stürmisches Gewässer gerät mit seinem Leben und dann sagt Jesus, jetzt komm ganz schnell ins Boot, komm schnell rein in mein Boot und dann sorgt dafür, dass Wind und Wellen ruhen und dann können wir ganz sanft und seicht ans andere Ufer übersetzen. Aber das passiert nicht. So geht die Geschichte nicht aus, sondern da haben wir Petrus. Und der zeigt uns, wie unser Glaube wachsen kann und vielleicht doch, wie wir auch zu Glaubenshelden werden, wenn man das so sagen will. Denn Petrus ist irgendwie der, ich weiß es nicht, ist er der Glaubensverrückte oder ist er der, eben der ganz ehrlich sagt, Jesus, wenn du es bist. Und vielleicht ist unser Glaube erst auf dieser Stufe, dass wir sagen, Mensch, ja, ich höre so viel von diesem Jesus. Der kommt mir aber noch vor wie so ein Gespenst. An diesem Punkt steht Petrus und dann sagt er, Jesus, wenn du es bist, dann, Vers 28, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist okay, wenn man an dieser Stelle im Glauben steht. Und man sagt, Jesus, ich habe noch so keine genaue Vorstellung von dir, aber wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Auf dem Wasser. Denn wenn du es bist, dann muss das ja gehen. Und das ist okay, Jesus so anzusprechen, Jesus so herauszufordern. Wie Petrus das getan hat, das ist okay. Glaube heißt wirklich, Jesus herauszufordern. Glaube heißt, mit Jesus zu rechnen. Glaube heißt eben, damit zu rechnen, dass ich mit Jesu Hilfe sogar auf Wasser gehen kann. Und das ist der ganz große Unterschied, den Petrus uns hier vormacht. Er sagt eben nicht, Jesus, komm in mein Boot und dann mach's, dass es schön ruhig ist. Sondern er sagt, Jesus, befiehl du mir mal was ganz Außergewöhnliches. Und Jesus sagt, komm. Und da kann jeder einmal jetzt für sich überprüfen, wo er denn im Glauben so steht. Ja, ob er das sich wünschen würde zu sagen, Jesus, komm in mein Boot. Oder ob er bereit wäre zu sagen, okay, Jesus, sag du mir mal, komm. Ich meine, das ist ja eigentlich kein großes Risiko, weil damit kommen wir auf Jesus zu. Glaube beginnt da, wo ich dem folge, der zu mir sagt, komm. Und das kann dann weitergehen, ich habe das mal so ein bisschen aufgelistet. Eben wenn Jesus sagt, komm und vertraue mir, dann den ersten Schritt zu tun auf Jesus hin und zu sagen, okay, ich will mal schauen, ob du vertrauenswürdig bist. Ich lasse mich mal darauf ein. Komm und lies in der Bibel. Ja, ich gehe diesen Schritt, ich schlage dieses Buch auf und ich lese in diesem Buch und mache vielleicht ganz überraschende Entdeckungen. komm und bete zu mir. Okay, ich wage es, eben mir nicht mehr viele Sorgen zu machen, sondern zu sagen, ich bringe diese Sorgen zu dir, Jesus. Und dann das, was Jesus ja oft gesagt hat, komm und folge mir. Das könnte man auch noch durchbuchstabieren. Nicht wahr, wenn ich nochmal an Matthäus 13 erinnern darf, da ist von den Alltagssorgen und dem verführerischen Reichtum die Rede. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz besondere Herausforderung, dass Jesus sagt, komm, komm und wage es doch mal mir 10% deines Einkommens zur Verfügung zu stellen. Und dann vielleicht zu erleben, das, was die Jünger erlebt haben bei dieser Speisung der 5000 plus, dass nämlich Jesus aus den 5 Broten und 2 Fischen was ganz Großes machen kann. Also vielleicht ist das die Herausforderung, vor der wir auch stehen und was unseren Glauben dann auch, ja, wachsen lässt. Dass wir ein Glaubensheld werden. Also die Einladung zum Glauben, das mag vielleicht für uns heute Morgen dran sein. Vielleicht die Einladung, eben die Aufforderung in jeder Lebenslage, auf Jesus zu vertrauen und mit Jesus zu rechnen. Eben auch in finanziellen Dingen. Oder auch, und das ist vielleicht noch das Schwierigste, dieses Kommen als Ruf aus dieser Welt zu hören. Petrus übrigens, in Johannes 21, 19, da sagt das Jesus zu ihm. Das sind so letzte Worte Jesu an Petrus. Er sagt, mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus Gott einst ehren werde. Und dann sagte Jesus zu ihm, komm und folge mir. Und da ist gemeint, eben auch wirklich bereit zu sein, mit Jesus zu gehen und das Leben dran zu geben. Also ist dieses Wörtchen komm, das ist mir so wichtig geworden, dass Jesus sagt, komm. Und Glaube beginnt da, wo ich mich auf dieses Komm einlasse. Noch ein dritter und letzter Gedanke. Wie einfach kann auch Glaube sein? Schauen wir mal. Vers 35 heißt es, ich mache mal ein bisschen vor, also da sind die jetzt wirklich übergesetzt, Jesus ist dann ins Boot, klar, und sie sind dann am anderen Ufer angekommen, in dem Ort Genezareth, also es gibt auch einen Ort Genezareth, nicht nur einen See Genezareth. Und da heißt es dann darauf, ich muss ein bisschen vorlesen, die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Und dann heißt es, daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Und ich glaube, dass das, was da in Genezareth, jetzt in diesem Ort Genezareth passiert, ein ziemlicher Kontrast ist zu all dem, was schon vorher passiert war. Also das erste Interessante ist nämlich, dass es heißt in Vers 35, die Bewohner des Ortes erkannten Jesus. Also die Jünger hatten ja diese Szene auf dem See, die haben gedacht, das ist ein Gespenst. Die Leute in Genezareth, die erkennen Jesus sofort. Ich weiß nicht an was, ich weiß nicht wie genau, aber sie haben ihn sofort erkannt. Das ist ein Kontrast. Aber dann ist nochmal ein Kontrast zu den Jüngern. Bei dieser Speisung der 5000 plus, da hieß es ja, da sagte Jesus, okay, die haben Hunger. Und was sagt Jesus dann? Gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, wir? Wieso wir? Wir haben doch gar nichts, was wir denen geben können. Und die Leute hier in Genezareth, das finde ich so das Erstaunliche, von denen heißt es, sie benachrichtigten die ganze umliegende Gegend und daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm. Die haben überhaupt nicht an sich gedacht, sondern die haben an die anderen gedacht, an die Kranken gedacht. Das ist ein ganz anderer Glaube. Und das ist der Glaube, der unser Ziel ist. Der Glaube für andere. Und das Schöne ist, dass die auch, die leben wirklich für die anderen. Bringen also die anderen zu Jesus, die Kranken zu Jesus. Und dann haben sie noch diese interessante Idee, dass sie sagen, es muss genügen, wenn sie wenigstens den Saum deines Gewandes berühren. Das genügt. Die stellen keine allzu großen Ansprüche an Jesus, weil sie davon ausgehen, wenn Menschen nur in die Gegenwart Jesus gebracht werden, dann werden sie schon heil. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir erkennen, Glaube, das ist nicht in erster Linie etwas, wodurch ich sozusagen etwas bekomme. Ob ich nun nochmal an das ruhige Boot denke, das da sozusagen auf dem See so dahin, was macht ein Boot, dahin fährt, oder ob ich ans Wildwasser denke, wo es unruhig ist. Es geht gar nicht um mich beim Glauben. Sondern letztlich geht es beim Glauben darum, dass ich von mir wegsehen kann auf andere hin. Ich gebe zu, mir kam das jetzt erst so dieses Bild, dass ich sage, wenn überhaupt der Glaube mit einem Boot zu vergleichen ist, dann ist er eigentlich so mit einem Fährboot zu vergleichen. Dass ich sage, ein Fährboot ist dazu da, Menschen von A nach B zu bringen, Menschen überzusetzen. Vielleicht geht auch noch das Bild von einem, wer es ein bisschen stürmischer mag, von einem so ein Seenotkreuzer. Das sind Bilder für den Glauben. Boote, die für andere da sind. Um andere überzusetzen, dann ist unsere Aufgabe nur, anderen den Weg zu Jesus zu zeigen, andere herauszuretten. Dann sind wir da, wo die Leute in Genezareth schon sind, und dann sind wir an einem guten Ort, wenn wir an diesem Ort Genezareth ankommen, mit Jesus und bei Jesus. Amen.